Die Werbung hat es auch schon entdeckt. Fasten ist wieder in. Bücher übers Fasten. Was wir uns Gutes tun, wenn wir fasten. Hotels fürs Fasten. Fasten für mich. Die Werbung hat es entdeckt. Fasten ist wieder in. Wenn wir uns unterhalten haben in den letzten Tagen, überall kommt es raus, ja, ich verzichte auf Süßigkeiten, ich verzichte auf Schokolade, ich trinke keinen Alkohol, ich lasse den Kuchen weg. Was sagt die Bibel übers Fasten? Die Bibel ist die Grundlage unserer Theologie, die Bibel ist die Grundlage unseres Lebens, der Liebesbrief Gottes an uns. In der Bibel steht so viel Hilfreiches für unser Leben. In alle Nöten können wir reingreifen, lesen und viel Hilfreiches für unseren Alltag finden. Gott, der uns das Leben gab, Gott, der Schöpfer, er gibt uns hilfreiche Tipps in der Bibel, wie wir unser Leben lebenswerter machen können. Wie unser Leben gelingen kann. Was sagt die Bibel? Wir sehen Johannes den Täufer. Er ist für viele das Vorbild des Fastens. Er aber, Johannes, hatte ein Gewand aus Kamelhaaren an und einen Ledergürtel um seine Lenden. Seine Speise aber waren Heuschrecken und wilder Honig. Matthäus 3, Vers 4. Auf die Frage, Johannes, warum bist du so radikal? Ein Lebtag lang. Da antwortet er uns, merkt ihr es denn gar nicht? Gottes Reich ist nahe. Der Richter steht vor der Tür. Es ist 5:12. Wachet, betet, fastet. Das prägte das ganze Leben des Johannes. Und als die Jünger in diese Situation erscheinen, wird natürlich sofort gefragt, Jesus, deine Jünger fasten nicht. Da heißt es, und die Jünger des Johannes und die Pharisäer fasteten viel. Und es kamen etliche, die sprachen zu ihm, warum fasten die Jünger des Johannes und die Jünger der Pharisäer, aber deine Jünger fasten nicht? Und Jesus sprach zu ihnen, wie können die Hochzeitsgäste fasten, wenn der Bräutigam bei ihnen ist? Solange der Bräutigam bei ihnen ist, können sie nicht fasten. Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen genommen ist. Dann werden sie fasten an jenem Tag. Markus 2 steht das. Jesus antwortet, das Essen und Lachen meiner Jünger soll zeigen, dass jetzt Hochzeit ist. Der Bräutigam ist da, ich bin bei ihnen. Da wird gefeiert. Jesus ist da, da wird gefeiert. Mit Jesus kam Hochzeit in diese Welt. Jesus der Bräutigam, wir die Braut. Aber da ist auch ein Missklang dabei, bei dem, was er sagt, Vers 20. Der Bräutigam wird von ihnen weggerissen werden. Und so schließt Jesus, und dann werden auch sie fasten. Diese Zeit, Vers 20, wo Jesus von ihnen weggenommen wird, begann spätestens an Himmelfahrt. Da wird Jesus aus der sichtbaren Mitte der Jünger weggenommen. Es begann für sie schon am Gründonnerstag, als er gefangen wurde. Da fing es schon an, dass sie es nicht mehr kapieren konnten. Dann die Kreuzigung. Und dann an Himmelfahrt wird er sichtbar in den Himmel aufgenommen. Wir leben jetzt heute so in einer Art Zwischenzeit. Die dauert bis zu seiner Wiederkunft. Inzwischen sind in dieser Zwischenzeit aber schon fast 2000 Jahre vergangen. Zwischenzeit, eine seltsame Zeit. Da braucht es keinen Rückfall mehr in die alttestamentliche Zeit, wo Askese und Verzicht helfen sollten, dem Gericht Gottes zu entgehen, wo man Angst vor Gott hatte. Das braucht es nicht mehr in diese Vorzeit des Alten Testamentes brauchen wir nicht mehr zurück. Was ist dann diese Zwischenzeit, in der wir heute leben, für eine Zeit? Es ist die Zeit des Wachens, des Betens, des Fastens. Johannes der Täufer hat es angekündigt. Nicht als Schritt zurück in die Vorzeit und Gesetzlichkeit. Wir wachen, beten und fasten nicht aus Angst. Wir wachen, beten und fasten nicht, um dem Gericht zu entgehen. Nicht, um selig zu werden. So war es wohl im Alten Testament nötig. Das haben wir nicht mehr nötig. Wir fasten, und das ist ein Fasten aus Freiheit, nicht aus Angst. Verzicht aus Freiheit. Verzicht aus Liebe zu Jesus. Verzicht aus Verbindlichkeit zu Jesus. Doch lasst uns nochmal zurückblättern ins Alte Testament. Bereits hier finden wir viele Hinweise auf das Fasten. Hier nur eine Auswahl. Da finden wir Fasten aus Angst vor Gott. Als Mose auf dem Berg Sinai die Gesetzestafeln erhalten hatte. Und dann sieht er, wie das Volk sich das goldene Kalb gemacht hat, es als Gott anbetet, darum herum tanzt in Anbetung. Da heißt es dann, da fiel er nieder vor dem Herrn, 40 Tage und 40 Nächte, und aß kein Brot und trank kein Wasser um ihrer Sünde willen, 5. Mose 9. Und dann sagt er selber, denn ich fürchtete mich vor dem Zorn und dem Grimm, mit dem der Herr über euch erzürnt war, so dass er euch vertilgen wollte. Aber der Herr erhörte mich auch diesmal. Der Schreck, dass sein Volk einen anderen Gott anbetet, der brachte ihm, wie sagt er hier, ich hatte Angst, ich fürchtete mich. Und er fastet 40 Tage und 40 Nächte. Dann finden wir Fasten, um Gott zu zeigen, wie wichtig uns das Anliegen ist. Das trifft auch in der heutigen Zeit noch zu, da komme ich später nochmal drauf. Bedeutung im neutestamentlichen Fasten, glaube ich, ist hier das Gleiche. Um Gott zu zeigen, wie wichtig uns ein Anliegen ist. Fasten aus Buße. Außerdem wird berichtet, dass Fasten ein Ausdruck von Leid, von Trauer war. Da ist die Geschichte von König Saul, der im Krieg gefallen war. Da fasteten die Bürger von Jabesch 7 Tage lang. Wahrscheinlich haben sie auf jegliches Essen verzichtet. 7 Tage aus Trauer. Der König, der uns so geholfen hatte, der ist im Krieg gefallen. Trauer. Fasten aus Trauer. Zur Trauerbewältigung. Jede Kultur hat ihre Art der Trauerbewältigung. Im Buch Hiob finden wir eine interessante Art der Trauerbewältigung. Da kommen die drei Freunde, sehen das Leid des Hiobs und setzen sich hin und sprechen 7 Tage lang kein Wort. Wäre auch mal eine Art zu fasten. Das ist bei ihnen Trauerbewältigung. Ein weiterer Bericht übers Fasten finden wir bei Daniel. Daniel, Kapitel 9, wird berichtet, er war ja der Beter, das hat ihn ja auch dann bis in die Löwengrube gebracht. 3-mal am Tag hat er regelmäßig gebetet. Kapitel 9 berichtet er, Vers 3, und ich kehrte mich zu Gott, dem Herrn, um zu beten und zu flehen und zu fasten in Sack und Asche. Daniel, der treue Beter, er betete konsequent, 3-mal täglich. Als Kriegsgefangener war er in Babylon, als junger Kerl dorthin gebracht worden. Sein ganzes Leben stand er im Dienst der babylonischen Könige. Er wollte hier, Kapitel 9, wissen, was Gott vorhat durch dieses Asyl, durch die Kriegsgefangenschaft, durch die Deportation des Volkes. Und so fängt er an zu beten und zu flehen und zu fasten. Und dann heißt es im gleichen Kapitel, Vers 21, noch während ich betete, eilte der Engel Gabriel herbei, den ich schon früher in meiner Vision gesehen hatte. Es war gerade die Zeit des Abendopfers. Daniel, sagte er zu mir, ich bin gekommen, um dir all die Dinge zu erklären. Schon als du anfingst zu beten, sandte Gott mich mit einer Antwort zu dir, denn er hat dich lieb. Warum fastete Daniel hier? Er wollte eine Antwort von Gott, Vers 22. Sagt ihm der Engel, jetzt bin ich da, um es dir zu erklären. Es war ein Fasten, um Gottes Willen zu erfragen. Vers 22. Daniel zeigte Gott durchs Fasten, wie ernst es ihm damit ist, Gottes Willen zu erfahren. Wie erfahren wir heute Gottes Willen? Durch sein Wort. Durch die Bibel, durch den Heiligen Geist, der uns die Bibel erklärt. Bete, um Gottes Willen zu erfahren. Faste. Zeige Gott, wie sehr du ihn liebst und wie wichtig es dir ist, seinen Willen zu erfahren und ihn zu tun. Warum fasten viele Leute heute in unserer Gesellschaft? Süßigkeiten, Alkohol, was man alles fastet. Wenn wir fasten, um abzunehmen, dann haben wir uns selbst zum Ziel des Fastens gemacht. Dann geht es uns mehr um uns selbst als um Gott. Darum haben wir uns in unserer Aktion, in dieser Passionszeit, so gerne nach diesem Büchlein gerichtet, mit dem wunderbaren Titel Mehr als Fasten. Es geht um mehr als zu sagen, naja, mal 6 Wochen keine Schokolade, das tut mir richtig gut. Dazu will uns der Bibeltext, die gemeinsame Bibellese, helfen. Dahinter zu schauen, es geht um viel mehr. Es geht um Gott. Um Gottes Willen zu erfahren und ihn zu tun. Wir wollen mit Jesus unterwegs sein. Unser ganzes Leben, unser Gemeindeleben soll danach ausgerichtet sein. Wir wollen Jesus mehr und besser kennenlernen. Darum haben wir ja dieses Motto für unsere Gemeinde gewählt. Jesus kennen, Gemeinschaft leben, Menschen dienen. Jesus kennen. Da dreht sich alles um Jesus bei denen, hat der Künstler damals gesagt, als wir ihn gebeten haben, uns zu helfen, das Haus zu schmücken. Dann kam er in ein paar Gottesdienste und dann sagte er, bei euch dreht sich alles um Jesus. Darauf wollen wir hinkommen in dieser Fastenzeit. Dass sich wieder viel mehr um Jesus dreht. Und wenn uns dazu, dass der Verzicht auf Schokolade hilft, wenn ich jedes Mal, wenn ich die Schokoladentafel sehe oder dran denke, sage, Herr Jesus, ich hab dich sehr lieb. Ich will dich noch mehr kennenlernen. Dann hat das sicher eine gute Bedeutung, in dieser Fastenzeit auch so zu fasten. Wir wollen mehr in der Bibel lesen, mit Jesus unterwegs, bis nach Jerusalem. Diesmal im Markus-Evangelium in den nächsten Wochen bis zum Ostersonntag. Denn wo könnten wir Jesus besser kennenlernen als in der Bibel? Wir wollen Jesus kennenlernen. Wir wollen seinen Willen erfragen und ihn tun. Das wollte Daniel. Kapitel 9. Gott im Himmel wusste das. Er wusste, warum Daniel fastet. Also herzliche Einladung zum Fasten in den nächsten Wochen. Aber sag Jesus, warum du fastest. Er möchte das wissen. Das wusste Gott im Himmel, warum Daniel fastet. Daniel hatte trotz Schwierigkeiten als Gefangener an Gottes Regeln festgehalten. Er hatte schon als Jugendlicher auf die königlichen Speisen verzichtet. Er hatte nur Gemüse und Wasser gegessen, Unannehmlichkeiten in Kauf genommen aus Liebe zu Gott. Was sagt dieser Text uns hier im allerletzten Vers, hier im letzten Wort? Da sandte Gott mich mit einer Antwort zu dir, denn er liebt dich. Welch eine wunderschöne Zusage. Das wusste Gott von Daniel, dass Daniel alles, was er hier tut, ihm zuliebe tut. Und so kriegt er diese himmlische Botschaft durch den Engel Gabriel gesagt. Und Gott im Himmel hat dich auch sehr lieb. Daniel, Gott liebt dich. Das war es, was den Daniel durch die Löwengrube getragen hat. Vor 14 Tagen hatten wir hier das Bild, wie er mit dem Rücken zu den Löwen steht und zum Licht schaut. Das war es, dass er wusste, Gott liebt mich. Welch eine Aussage, wenn das auch über unserem Leben stehen kann. Gott liebt dich. Mit Banden der Liebe habe ich dich zu mir gezogen. Ich habe dich lieb, sagt Gott uns hier. Zu Daniel kam der Engel Gabriel. Und brachte ihm diese Botschaft. Wir wissen aus der Bibel 4 Engelsnamen. Hier den Gabriel, der wird immer genannt, wenn Botschaften Gottes gebracht wurden. Der kam zu der Jungfrau Maria, der kam zum Josef und sagte den Josef, geh nach Ägypten. Und das war immer der Engel Gabriel, der kam mit den Botschaften. Kennen wir noch einen Engelnamen? Den Michael. Der wird immer dann genannt, wenn es um Kampf geht. In Daniel Kapitel 10, hier sind wir in Kapitel 9, Kapitel 10, Vers 13 wird der Michael genannt, da heißt dann sogar der Erzengel, da scheint es eine Hierarchie zu geben unter den Dienern Gottes im Himmel. Der Kämpfer, der kämpft weiter, während Daniel betet, Daniel Kapitel 10, Vers 13. Dann gibt es noch 2 Namen. Raphael und Uriel werden beide in den Apokryphen genannt. 4 Engelnamen wissen wir. Es gab wahrscheinlich noch einen weiteren Engelsnamen. Den Engel des Lichtes, den Lichtträger. Luzifer, Lux, das Licht, der gefallene Engel Gottes, der Satan, der gegen Gott rebellierte und aus dem Himmel vertrieben wurde und jetzt die Welt regieren darf. Er ist der Herrscher dieser Welt, er kann Wunder tun, er kann Zukunft voraussagen, er kann Zeichen geben, er kann Kranke heilen, aber er holt sich die Leute dadurch immer mehr in seinen Bann. Darum sagt Gott seinen Kindern, Finger weg von ihm. Und so sind wir als Gotteskinder im Machtbereich des Teufels, obwohl wir Bürger des Himmels sind. Und er kann uns nichts anhaben. Zum Daniel kam der Engel Gabriel. Herr Daniel fastete, um Gottes Willen zu erfragen. Wir wissen aus seinem Leben, dass er keine leckeren Speise aß. Ja, Kapitel 10 sagt das auch noch. Keine leckeren Speisen aß, kein Fleisch, kein Parfüm nahm. Um Gottes Willen zu erfahren. An der Überschrift habe ich hier geschrieben, Fasten, um Gottes Willen zu erfragen, um Jesus besser kennenzulernen. Das ist heute dadurch möglich. Darum mehr als Fasten. Wir wollen uns täglich in dieser Zeit einplanen, um Gott in seinem Wort zu begegnen. Um auf ihn zu hören, um ihn besser kennenzulernen. Ich lade ein dazu. Fasten aus Liebe zu Jesus. Sag ihm das. Besonders in dieser Fastenzeit. Herr, ich hab dich sehr lieb. Du wirst es merken. Wenn du diese 6 Wochen täglich Jesus mehrmals sagst, Herr Jesus, ich hab dich sehr lieb. Das wird dein Leben verändern. Kleiner Abklatsch ist ja schon eine glückliche Ehe. Wenn wir das mehrmals täglich unserem Ehepartner sagen, ich hab dich sehr lieb, das verändert. Und es verändert auch mich, weil Gott das so gerne hört, dass wir ihn lieben. Zur Zeit der babylonischen Gefangenschaft fasteten sie 70 Jahre lang. Immer im 5. und im 7. Monat, Zacharia Kapitel 7 wird uns das berichtet. Und Zacharia und die Leute damals fragten, müssen wir weiter so fasten? Jetzt fasten wir schon 70 Jahre lang. Immer im 5. und 7. Monat müssen wir weiter so fasten. Und Gott sagte durch den Propheten Zacharia, Gehorsam ist besser als Opfer. Ich will eigentlich euren Gehorsam mehr als euer Fastenopfer. Ihr fastet und fragt gar nicht mehr nach meinem Willen. Zacharia Kapitel 7. Darum gefällt mir, der Titel dieser Bibellese so. Mehr als Fasten. Täglich Bibel lesen. Geistliche Nahrung zu sich nehmen. Zu inneren Ruhe kommen. Das Reden Gottes erlauschen. Wegweisung erfragen. mehr als das, was man landläufig so als Schokoladeverzicht oder Alkoholverzicht macht. Samaria sagt Kapitel 7, da sagt Gott durch ihm, ihr fastet, aber fragt gar nicht mehr nach meinem Willen. Gehorsam ist besser als Opfer. Hat euer Fasten etwas mit mir zu tun? Fragt Jesus. Ein Ausschnitt aus dem alttestamentlichen Fasten. Jetzt lasst uns auch noch mal ins Neue Testament schauen. Da finden wir Fasten im Neuen Testament einmal zur Bekräftigung unserer Gebete. Da ist Matthäus 17 diese Geschichte. Die Jünger treffen einen von Dämonen besessenen Jungen und wollen den Dämon austreiben und er geht nicht. Sie kommen ganz überrascht zu Jesus und sagen, du hast uns doch geschickt, Dämonen auszutreiben, Kranke zu heilen, Wunder zu tun. Warum hat es hier nicht geklappt? Und Jesus sagt, diese Art von Dämonen fährt nur aus durch Fasten und Beten. Fasten, um Gott zu zeigen, wie ernst uns sein Anliegen ist. Fasten aus als Hilfe zur Vollmacht. Du kannst nicht Großes von Gott erwarten, du kannst nicht Großes von Gott erbitten, sagt er hier zu seinen Jüngern, ohne dass du es dir selbst etwas kosten lässt. Es gibt eine Reihe Punkte übers Fasten im Neuen Testament, hier nur eine Auswahl in Lukas Kapitel 2. Da treffen wir die 84-jährige Hanna. Die war nur ganz kurz verheiratet, Jungwitwe geworden und dann heißt es, und sie verbrachte ihr ganzes Leben im Tempel. Um Gott zu dienen, betete und fastete sie Tag und Nacht. Lukas 2, 37. Sie wartete auf den Messias und hat ihn auch gesehen und hat es dann auch den anderen erzählt. Sie und Simeon waren diese beiden Propheten, die das Jesuskind als Kind schon als Messias erkannten. Das war eine demütige Frau. Ohne eigene Wünsche. 6 Jahre nur verheiratet, als junge Frau. Die war wahrscheinlich über 60 Jahre im Tempel, um Gott zu dienen. Eine Frau, ein Mensch ohne eigene Wünsche. So sehr in Gott verliebt. Und der Platz, wo man Gott begegnen konnte, das war damals der Tempel. So sehr in Gott verliebt. Der Platz, wo man Gott heute begegnen kann, ist meine Erkenntnis der erste Art, die Bibel. Meine Großmutter hatte sich als über 60-Jährige bekehrt und war dann sehr viel bei den Diakonissen im Gemeinschaftshaus, hat dort mitgeholfen und gemacht. Und mein Großvater als alter Bürgermeister, der konnte das gar nicht so nachvollziehen. Und er zitierte dann manchmal, wenn meine Oma wieder schon bei den Schwestern im Haus war, sagte dann, du bist wie die Hanna, sie kam nimmer vom Hause des Herrn. Heute wäre das anders, würde ich sagen. Heute würde das ein Mann zu seiner Frau sagen, wenn er sie immer wieder beim Bibellesen erlebt. Immer wieder in der Begegnung mit Gott. Auf den Knien. Eine Frau mit nur noch einem Wunsch. Ich will Gott dienen. Ich will beten und flehen. Ein anderer Punkt im Neuen Testament ist 1. Korinther 7, Vers 5. Fasten als Zeit der Stille und des Gebets. Also wenn wir fasten, dann geht es um die Begegnung mit Gott. Dann geht es darum, Jesus zu begegnen, frei zu sein fürs Gebet, ihm zu zeigen, dass wir ihn lieb haben. Fasten ist keine Leistung, mit der wir uns etwas vor Gott verdienen könnten. Fasten, es geht darum, still zu werden vor Gott und auf äußere Ablenkung zu verzichten. Also mal Internetfasten? Mal Fernsehfasten? Mal so überlegen, in normal einen Tag, wie viel Zeit verbringe ich vor dem Fernsehgerät oder dem Bildschirm, außer beruflich? Und diese Zeit dann Bibel lesen? Fasten ist eine Möglichkeit, unser Verlangen nach Jesus zum Ausdruck zu bringen. Herr, ich hab dich so lieb. Ich möchte die Beziehung mit dir intensivieren, stärker machen. Denn Fasten verschärft auch unser Wahrnehmungsvermögen. Wir hören Gott besser. Nur an einer stillen Stelle legt Gott seinen Anker an. Still werden vor Gott. Durch Verzicht auf Völlerei und Verzicht auf Medien wird das Gehirn freier, entspannt sich, fällt es leichter, auf Gott zu hören. Und das tut unserer Seele gut. So ganz zusammenfassend könnte man sagen, Fasten dem Herrn ein freiwilliges Opfer geben, um die Ernstlichkeit meiner Beziehung zu ihm zu zeigen. Eine Möglichkeit, ihm das zu zeigen. Den Zehnten geben, ist auch eine Möglichkeit. Gehorsam ist ihm wichtiger als Fasten, Sacharja. Lobpreis ist eine Möglichkeit, um ihm das zu sagen. Diakonie, Dienst, Hingabe, was immer. Es geht immer darum, es geht um Jesus. Ihn begleiten wir auf dem Weg zum Kreuz in dieser Fastenzeit. Und in der heutigen Bibellese, wir haben es vorhin schon gehört, Markus Kapitel 8, lasst uns noch einmal lesen. Jesus ist in Caesarea Philippi, nördlich von Jerusalem. Da trifft er sich mit seinen Jüngern und erklärte ihnen zum ersten Mal, was ihm bevorstand. Meine Tage sind gezählt, sagt er ihnen. Ich werde nicht die Römer rausschmeißen. Ich werde nicht das Brotwunder tun, dass wir keine Bäcker mehr brauchen, wie die Leute wollten bei der Speisung der 5000. Er nennt sich hier der Menschensohn. Das ist das Zitat des Messias aus dem Propheten Daniel. Er sagt, ich muss viel leiden. Er wird von den führenden Männern des Volkes, des obersten Priestern und Schriftgelehrten, es gab drei Regierungsinstanzen in Jerusalem damals, 71 Leute im Sanhedrin, das waren die führenden Männer, politische Macht, soweit sie ihnen die Römer ließen. Dabei waren dann noch die obersten Priester dazu gerufen und die Schriftgelehrten, die Theologen. Von diesen drei Schichten werde ich verurteilt werden und getötet werden. Aber nach 3 Tagen werde ich wieder auferstehen. So offen sprach er von seinem Tod. Meine Tage sind gezählt. Da nahm ihn Petrus zur Seite, um ihn von diesem Gedanken abzubringen. Aber Jesus wendet sich um, sieht seine Jünger an und wies Petrus scharf zurecht. Weg mit dir, Satan. Was du da sagst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich gedacht. Jesus entscheidet sich für die Passion. Meine Tage sind gezählt. Vers 31, ich muss viel leiden. Es wird am Kreuz enden. Das wusste er und das sagt er hier seinen Jüngern. Er spricht offen von seinem Tod. Wie es im Alten Testament vorausgesagt wird. Die Jünger kannten das Alte Testament. Da waren all die Hinweise. Aber sie verstanden es nicht bis zur Osternacht. Die Emmaus-Jünger verstehen es nicht. Da wandelt Jesus mit ihnen von Jerusalem bis nach Emmaus und erklärt ihnen unterwegs, dass Jesus leiden musste. Was wird er ihnen denn erklärt haben? Wenn wir da zurückblättern, Jesaja 53, Hinweis auf Sterben Jesu. Jona Kapitel 2, Psalm 22, Psalm 69. All die Hinweise aus dem Alten Testament, da ist es vorausgesagt. Jesus sieht seine Hinrichtung voraus. Er sieht aber auch seine Auferstehung. Vers 31 am Ende. Aber nach 3 Tagen wird er von den Toten auferstehen. Warum hat er sich für die Passion entschieden? Aus Liebe. Aus Liebe zu dir und zu mir. Um uns durch seinen Sühnetod am Kreuz zu erlösen. Rauszureißen aus dem Machtbereich des Satans in dieser Welt und unseren Namen ins Buch des Lebens zu schreiben, uns mit dem Heiligen Geist zu erfüllen und zu versiegeln, wo der Herrscher dieser Welt, Epheser Kapitel 6, keine Macht mehr an uns hat. Darum geht er ans Kreuz. Doch die Jünger sind dagegen. Petrus legt Einspruch an. Offenbar in Absprache mit den anderen, denn da heißt es, Jesus sieht sie alle an. Und dann nimmt Petrus Jesus beiseite, um ihn davon abzubringen, Vers 32. Sie hatten ja schon überlegt, wer welchen Ministerposten bekommt. Sie hatten ja schon überlegt, wer der Größte sein wird. Wenn endlich die Römer nichts mehr zu sagen haben und die drei führenden Mächte in Jerusalem damit, dann sind es wieder 3 Jahre mit Jesus unterwegs. Mach das doch nicht, Herr. Das passt doch gar nicht in unser Denken, wenn du ans Kreuz gehst. Herr, zeig deine Macht. Demonstriere ein Wunder. Aber doch nicht sterben. In der Versuchungsgeschichte, Matthäus Kapitel 4, da hat genauso schon mal der Teufel zu ihm gesprochen. Da sagt er ja in den 3 Versuchungen, verwandle Steine in Brot. Das würde den Leuten helfen. Wo es in Israel so viel Steine gibt, wer da schon mal in der Steinwüste war, keine Sandwüste da, wenn das alles Brot wäre, keine Bäcker mehr, keine Müller, keine Getreidefelder mehr, das wäre bis heute etwas ganz Besonderes in Israel. 2. Versuchung, spring vom Tempel, oben von der Zinne, lass dich von den Engeln heruntertragen, dass alle sehen, du bist der Messias. 3. Versuchung, ich gebe dir die Weltherrschaft zurück, wenn du niederfällst und mich anbetest, wenn du aufs Kreuz verzichtest. Diese Worte hatte Jesus schon einmal gehört, Matthäus Kapitel 4. Damals in direkter Begegnung mit dem Herrscher dieser Welt, dem Teufel. Und darum benutzt Jesus wohl auch das gleiche Wort hier, denn hier spricht der Versucher aus dem treuen Freund Petrus. Deshalb die harten Worte. Weg mit dir, Satan. Was du da sagst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich gedacht. Uns liegt tatsächlich die Macht näher als die Passion. Aber dann wäre der Heilsplan des Vaters durchkreuzt. Er musste ans Kreuz. Für uns. Und darum wollen wir ihn begleiten in dieser Passionszeit. Wir wollen ihm immer wieder sagen, Herr, ich hab dich lieb, danke, dass du das für mich getan hast. Wir wollen ihn anbeten, auch jetzt in der folgenden Lobpreiszeit. Wir singen jetzt gleich dieses alte Lied, aber der Herr ist immer noch größer. Petrus konnte sich nicht vorstellen, dass der Herr Jesus das geschlachtete Opferlamm werden würde. Aber der Herr ist immer noch größer, größer als du denken kannst. Amen.